Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Doch im Handball im Prinzip keine Woche, in der nicht irgendwas Spektakuläres passiert, oder? Ist es nicht so? Und damit hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kreisab. Ich freue mich, dass ihr euch wieder für dieses Format entschieden habt und ich freue mich auch über viele großartige Rückmeldungen zur Sendung in der vergangenen Woche mit dem Kollegen Marco Kehrenberg, der ja im Marketing unterwegs ist und wir haben uns gefühlt eine Stunde nur über dieses Thema unterhalten und das hatte ja nichts mit dem Spiel auf der Platte zu tun. Umso bemerkenswerter, dass ganz viele von euch sich dazu bei mir gemeldet haben und gesagt haben, wir hätten ihnen aus der Seele gesprochen. Also im Handball scheint noch ein bisschen Luft nach oben zu sein, was die Vermarktung angeht, was den Auftritt angeht, abseits des Spielfeldes, wie man das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser aufziehen kann. Und demnächst werde ich mich dann nochmal mit diesem Thema befassen, weil ich es hochspannend finde. Und ich habe dann auch eine Nachricht bekommen von Marius, so heißt er, der Verein unterwegs ist, die nicht ganz oben mit dabei sind. Nein, überhaupt kein Profiverein, sondern ein Amateurverein. Und er hat mir ein bisschen was erzählt und jetzt habe ich ihn in die Sendung eingeladen, weil ich glaube, dass das extrem spannend ist. Das ist heute aber dann nicht mehr unser Thema. Unter anderem mit dabei ist Volkmar Schäfer. Er kümmert sich um die HSG Wetzlar. Da war ja ein bisschen was los. Mit Andreas Palika wurde ein neuer Torhüter verpflichtet. Michael Allendorf ist jetzt da der sportliche Leiter. Dann gab es dieses wichtige Duell mit dem SC DFK Leipzig, was nicht gewonnen werden konnte. Und es sieht so aus, als könnte sich die HSG Wetzlar am Saisonende nach vielen, vielen Jahren aus der ersten Liga verabschieden. Mal gucken, was er so zu sagen hat. Das hört er dann im zweiten Teil. Und im ersten Teil werde ich mich jetzt gleich erstmal ein bisschen aufregen, weil es gab ja auch mal wieder einen Aufreger. Habe ich ja am Anfang angedeutet, dass da ein bisschen was los war. Und wir sprechen über internationalen Handball, über die Champions League und die European League bei den Männern und bei den Frauen. Und wenn ich das tue, kann es nur einen Gast geben und das ist Björn Parzen. Hallo Björn.
Na, hallo Sascha, schönen guten Tag.
Sag mal, hast du mitbekommen, was da in Hagen los war beim Spiel gegen Ferndorf? Da haben die einfach ein Tor aufgeschrieben, was keins war. Das gibt's doch gar nicht.
Klassischer Fall von verzählt. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren kann und dass es dann auch während des Spiels nicht mehr quasi korrigiert und zurückgenommen werden konnte, weil ich sag mal, es hat jeder gesehen, glaube ich, außer dem Kampfrichtertisch. Ja, und jetzt muss man sehen, also ob das Spiel jetzt wiederholt wird oder ob es anders gewertet wird. Es ist ein Fehler passiert, aber eigentlich darf sowas nicht passieren.
Ja, das ist ein bisschen das Problem. Also Fehler sind menschlich und solange Menschen an irgendwelchen Dingen beteiligt sind, wird es immer Fehler geben. Und wir wissen ja mittlerweile auch, die ein oder andere KI kann nicht alles richtig beantworten. Ja, von daher müssen wir da auch ein bisschen aufpassen, nicht die Menschen durch Computer zu ersetzen und zu denken, es würde alles immer hervorragend funktionieren. Das ist nicht so. Aber du hast es ja gerade gesagt, ja, man hat sich verzählt und das Kuriose ist, man hat nicht ein Tor vergessen, sondern man hat eins dazu gezählt, was keines war. Und ich habe mir die Szene dann extra nochmal angesehen. Rechts außen kommt relativ frei zum Wurf von Ferndorf und der Ball wird als Aufsetzer geworfen in Richtung lange Ecke und dann tippt er auf und dann trudelt er Richtung Pfosten, prallt vom Pfosten ab. Das ist auch relativ simpel zu erkennen. Der Torwart nimmt den Ball auf, spielt seinen Mitspieler vor dem Kreis an und der tippt ein bisschen nach vorne und weiter geht's. Also da war auch kein schnelles Spiel, da waren nicht 1000 Gegenspieler im Weg, es gab keinen Anwurf an der Mittellinie, es gab ja auch keinen Pfiff der beiden Schiedsrichter. Umso kurioser, dass ein Tor erkannt wurde und aufgeschrieben wurde und Zitat, es wurde wohl rüde zurückgewiesen, dass die Hagener sich beschwert haben. Der Hallensprecher hat sogar was gesagt. Ein Verantwortlicher hat etwas gesagt und dass man dann nicht darauf reagiert oder sagt, das ist noch viel besser, man kläre das nach dem Spiel. Naja, das ist eben das Problem. Jetzt klärt man das nach dem Spiel. Das Spiel ist ja unentschieden ausgegangen. Und hätte man das sofort geklärt, dann wäre erstens wahrscheinlich alles in Ordnung und zweitens müsste man nicht ein Spiel wiederholen, weil Björn, das ist für mich das größte Problem. Hagen ist ja jetzt sozusagen um den Sieg in Anführungsstrichen beschissen worden. Ja, natürlich nicht absichtlich, um Gottes Willen. Das wollen wir hier niemandem unterstellen und ich glaube auch nicht, dass das so gewesen ist. Aber trotzdem ist das für die sehr viel ärgerlicher als für den Gegner aus Ferndorf, weil eigentlich haben sie das Spiel mit einem Tor gewonnen. Eigentlich, das ist das Thema.
Ja, das ist der Punkt eben. Du weißt eben nicht, wie es ausgegangen wäre. Das ist jetzt alles hätte, hätte Fahrradkette, ob sie es gewonnen hätten, ob es unentschieden ausgegangen wäre, ob sie es verloren hätten. Aber es ist eben, das Ergebnis ist grundsätzlich falsch. Also das Endergebnis ist nicht das Endergebnis des Spiels. Und das ist eben eine Sache, da muss man eigentlich, wenn es, sagen wir mal, 99% der Beteiligten erkannt haben, muss man es eben dann auch während der Spielzeit dann auch machen. Ich habe hier gerade, ich habe es nochmal gesucht, im luxemburgischen Handball gab es eine ähnliche Sache. Da musste ein Freiwurf wiederholt werden, und zwar der letzte Freiwurf eines Spiels. 4 Monate nach dem Spiel trafen sich die beiden Mannschaften dann nicht etwa, um das Spiel zu wiederholen, sondern es wurde nur dieser Freiwurf wiederholt. Es dauerte 10 Sekunden, wurde live im Fernsehen übertragen und der Freiwurf ging nicht rein und das Endergebnis war dann genauso, wie es dann war. Aber sowas befürchte ich jetzt auch, dass es eben eine Neuansetzung geben muss, wegen eines Fehlers, den man hätte während des Spiels gut korrigieren können. Also ich verstehe das eben nicht.
Ja, weißt du, ich bin ja dann hier immer der kritische Geist und ich weiß, dass das immer auch draußen so wahrgenommen wird, dass ich ständig rummeckern würde, aber mir geht es nicht darum zu meckern, sondern mir geht es darum zu verbessern, weil ich ja einen gewissen Anspruch habe und mein Anspruch wäre dann, dass man solche Dinger erkennt. Also theoretisch hätte man ja einfach nochmal ein Tablet nehmen können und hätte in der Live-Übertragung kurz zurückgespult und dann hätte man das feststellen können, wäre ja kein Problem gewesen.
Das sehe ich genauso. Also wie du es am Anfang gesagt hast, man kann Fehler machen, aber wenn es auffällt, dass es ein Fehler war und man hat die Chance, ihn zu korrigieren, muss es dann eben auch gemacht werden. Gebe ich dir vollkommen recht.
So, jetzt will ich mich nicht zu sehr darüber aufregen, ja, weil das könnte ich jetzt noch ein bisschen und das bringt aber nichts, weil am Ende wird das Spiel wiederholt werden. Das sehen ja die Regularien anscheinend auch so vor. Ich habe mich da jetzt nicht ganz tief eingelesen, aber ich bin der Meinung, wir müssen für die Zukunft bessere Lösungen finden, weil wenn am Ende dieses Spiel dann von Hagen oder Ferndorf gewonnen wird, und jetzt ist es halt unentschieden ausgegangen, zumindest offiziell, ja, dann kann das natürlich auch den Rest der Saison beeinflussen. Das ist das Problem, was ich daran sehe. Das haben wir in der vergangenen Spielzeit erlebt mit der Partie Essen gegen Dessau, die dann nochmal nachgeholt werden musste. Das möchten wir ja in Zukunft nicht mehr haben. Und man muss sich dann vielleicht auch überlegen, wenn so ein Fehler gemacht wurde und man hat da rüde zurückgewiesen, obwohl die andere Partei ja recht hatte, ob man dann vielleicht nicht die Leute am Kampfgericht ein paar Monate Pause machen lässt, um vielleicht mal darüber nachzudenken, dass das so nicht in Ordnung gewesen ist. Wir sprechen jetzt über internationalen Handball und sprechen erstmal über das, was bei den Männern in der Champions League los war. Wir haben 11 Spieltage absolviert und stellen fest, Björn, für die deutschen Mannschaften sieht's verdammt gut aus. Sowohl die Füchse Berlin, die aktuell Tabellenführer sind, als auch der SC Magdeburg, ebenfalls Tabellenführer, haben sich bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Das ist bombastisch gut.
Ja, auf jeden Fall. Also beide standen ja letzte Saison im Finale und waren natürlich auch mit einer gewissen Favoritenrolle angetreten, wobei man in der Champions League natürlich bei 14 Spieltagen nie weiß, wie kommt man durch mit Verletzungen und so weiter. Und deswegen umso erstaunlicher, wie beide durchgekommen sind. Magdeburg ist die einzige Mannschaft, die alle 11 bisherigen Partien gewonnen hat. Die Füchse haben 10 gewonnen und hätten eigentlich auch das 11. gewonnen, aber da waren sie in Kolstadt beim Vorletzten der Gruppe ohne Matthias Gitzler angetreten, wo man sieht, wie wichtig er eben dann dafür ist, und haben dann kurz vor Weihnachten dieses Spiel verloren. Hatte jetzt keine Auswirkungen. Sie sind beide Erste. Das Spannende ist eben, es sind alle 4 direkten Viertelfinalplätze schon vergeben. Also in der Füchse-Gruppe ist das Aalborg Handball und in der Magdeburger Gruppe ist es Barcelona. Und beide Mannschaften jeweils treffen, ich glaube, in der vorletzten Runde oder letzten Runde noch aufeinander. Das heißt, da geht es auch um den Gruppensieg. Was das Ganze nachher bedeutet, ob es besser ist, als Erster oder Zweiter reinzukommen, da kann man drüber streiten, weil definitiv haben der Erste und der Zweite ja das Rückspiel im Viertelfinale zu Hause. Das ist, denke ich, das Wichtige. Und das andere in den Playoffs, wo dann die Gegner ja ermittelt werden, da kann ja auch noch einiges passieren. Aber generell muss man sagen, wir reden ja noch gleich noch kurz über European League. Wenn man sieht, die Recken haben ein Spiel verloren, Melsungen hat bisher alle Spiele gewonnen, Kiel hat alle Spiele gewonnen, Flensburg hat nur gegen Kiel verloren. Und in der Champions League eben Berlin mit 10 Siegen und Magdeburg mit 11 Siegen. Da sieht man schon, man kann es mal nicht guten Gewissen sagen, das wird Frank Bohmann jetzt gerne hören, die deutsche Bundesliga ist in Europa schon sehr dominant unterwegs. Also in beiden großen Wettbewerben wirklich die führende Liga im Moment.
Ja, ich sehe ja übrigens schon, es gibt da die Reform in den internationalen Wettbewerben. Sollte dann eine deutsche Mannschaft mal nicht die European League gewinnen, heißt dann wieder von dem einen oder anderen Schlaumeier, ja, die Bundesliga schwächelt. Das ist ja Nonsens. Also wir dürften ja eigentlich froh sein, wenn es mal ein bisschen Abwechslung gibt. Und es wird ja dann höchstwahrscheinlich eine deutsche Mannschaft mehr in der Champions League mit dabei sein. Dann gibt es ja noch Champions League-Vertreter, die steigen in die European League ab. Also mal gucken, wie das neue Format so funktionieren wird. Aber ich bleibe jetzt natürlich mit dir noch bei dem alten. Ein Spiel stach aber auch heraus. Das war das Duell von Kielce mit West Brem. Und es ist ja nun in diesem Jahr 10 Jahre her, dass West Brem dieses legendäre Finale 2016 gegen Kielce in Köln noch verloren hat. Das wahrscheinlich epischste Finale, was es dort gegeben hat. Und es gab sehr viele sensationelle Endspiele in der Kölner Arena. Aber Kielce hat da jetzt auch so eine Serie aufgezogen. Ich meine, es wäre am 29. Mai gewesen. Es werden ja alle Gäste zum 29. Mai gefragt. Deswegen nehme ich mal an, es war am 29. Mai 2016 dieses Spiel Kielce gegen West Brem. Aber da hat Kielce jetzt nochmal einen rausgehauen und hat eben dafür gesorgt, dass Aalborg schon vorzeitig genauso qualifiziert ist, wie es die Füchse sind. Und das ist ja schon eine interessante Nummer, ne? Weil wir haben jetzt in den vergangenen Sendungen noch gar nicht darüber gesprochen, dass Alex Duschebajew in die Bundesliga wechselt. Der verlässt jetzt Kielce nach 9 Jahren. Das ist ja schon eine große Geschichte. Vielleicht kannst du dazu was sagen, zu seinem Transfer zum VfL Gummersbach und zu diesem Duell zwischen Kielce und West Brem, denn Kielce ist nicht mehr das, was es vor 2, 3, 4, 5 Jahren noch war.
Also fangen wir genau mit dem letzten Punkt an. Kielce ist wahrlich nicht mehr das, was sie waren. Aber sie haben sich jetzt wieder ein bisschen berappelt. Sie hatten zwischendurch mal einen Durchhänger. Und auf der anderen Seite muss man sehen, wir reden immer jedes Jahr zum Start der Saison, West Brem der Kandidat für nach Köln. Sie haben dieses Jahr möglicherweise den besten Kader, den sie je haben. Sie haben mit Xavi Pascal einen Trainer, der 4-mal die Champions League gewonnen hat. Und dennoch haben sie in 11 Champions League-Spielen schon 5 Niederlagen kassiert. Haben im Endeffekt fast die gleiche Bilanz wie Kielce. Die haben 5 Niederlagen, ein Remis. West Brem hat eben ein Spiel mehr gewonnen. Und Kielce, muss man wirklich sagen, die haben ja frühzeitig bekannt gegeben, dass beide Duschebajew-Brüder den Verein zum Saisonende verlassen werden. Zwischendurch gab es mal das Gerücht, dass Dani Duschebajew nach Melsungen geht. Da hat Melsungen wohl schon abgewunken. Aber jetzt mit dem Transfer von Alex Duschebajew nach Gummersbach muss man mal sehen, welcher Player Gummersbach dann mittlerweile auch ist. Denn sie haben, wenn man das richtig hörte, das war gerade bei der Euro im Januar auch ein Thema, sie haben ja wohl den THW Kiel ausgestochen, der auch an einer Verpflichtung von Alex Duschebajew interessiert war. Und somit hat Gummersbach jetzt einen wahrlichen Top-Spieler, einen Weltklasse-Spieler dabei, 2-mal Europameister, die Champions League mit Vardar Skopje gewonnen, war mal nicht Kapitän in der spanischen Nationalmannschaft, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber jedenfalls ein äußerst erfahrener Spieler, der eben seit Jahren auf Top-Niveau spielt, einen großen Namen hat. Das muss man bei beiden Duschebajew sagen, Dani und Alex. Die haben sich nie unter Druck setzen lassen, dass sie eben mit Nachnamen Duschebajew hießen und immer mit ihrem Vater verglichen wurden. Ihr Vater war ihr Trainer früher, als beide noch mit ihm dann in Ciudad Real waren. Ihr Vater ist jetzt seit vielen Jahren ihr Trainer in Kielce. Und wenn man es hört, er wird auch in Kielce bleiben. Also es gab ja zwischendurch einmal die Spekulationen, alle drei Duschebajews würden zu einem Verein später gehen. Das hat sich dann wohl zerschlagen. Also ich glaube, Thaland wird bleiben. Er ist jemand, der zu seinem Wort steht. Und bei Alex, da freue ich mich richtig, dass er in die Bundesliga kommt. Wobei natürlich, eine Bundesliga zu spielen, ist schon härter als 9 Jahre in Kielce. Davor war er in Vardar Skopje. Die konnten sich beide immer auf die Champions League konzentrieren. Es wird höchstwahrscheinlich jetzt die erste Saison nächstes Jahr sein, wenn Alex Duschebajew nicht in der Champions League spielen wird, seit seinem Karrierestart in Logroño. Und das ist ja auch mal was anderes für ihn. Aber ich denke, es tut der Bundesliga gut. Man hat eben jetzt Alex Duschebajew, ein Jahr später kommt Dika Mem. Da kommen schon ein paar große Namen nach Deutschland. Deswegen glaube ich auch, Kielce wird alles daran setzen, irgendwie vielleicht nochmal nach Köln zu kommen. Wobei es natürlich richtig schwer werden wird. Also wenn man sich die Tabelle momentan anschaut, wäre Kielce in den Playoffs gegen Paris Saint-Germain und würde danach gegen einen der 4 Gruppensieger spielen. Also man kann einfacher nach Köln kommen als in der Situation, wie Kielce ist. Aber eben, sie haben letzte Woche ein tolles Spiel hingelegt. Alex Duschebajew machte dann auch sehr viele wichtige Tore und am Ende entschied, ich sage mal, Piotr Jaruzelski, der heißt ein bisschen anders, und der macht dann eben den Siegtreffer. Und West Brem muss sich schon fragen, wo der Anspruch doch sehr, sehr hoch war diese Saison, wo sie dann aktuell stehen. Also die Viertelfinals haben sie ja bereits verpasst und das ist wirklich bei den Ansprüchen, die man in West Brem hat, natürlich eine Enttäuschung.
Sind sie die Enttäuschung der bisherigen Gruppenphase oder ist das Paris Saint-Germain?
Ja, die geben sich da beide nicht viel. Und dazu zähle ich eigentlich auch noch ein bisschen Sporting Lissabon, weil die haben mit den Costa-Brüdern, mit Salvador Salvador und dem Isländer eben sehr gute Spieler. Da hätte ich mir schon mehr ausgerechnet. Sie haben zweimal deutlich gegen Nantes verloren. Aber im Endeffekt sind West Brem und Paris die Enttäuschung. Also Paris hatte seine ersten 4 Punkte mit glücklichen Heimsiegen gegen Zagreb und Eurofarm Palace eingefahren. Und die beiden Mannschaften stehen jetzt ganz unten in der Tabelle, haben dann deutliche Niederlagen kassiert, haben bei GOG verloren. Und ja, sie werden die Playoffs erreichen. Aber es kann auch sein, dass da schon Endstation ist. Und das ist natürlich nicht das, was man in Paris vom neuen Trainer Stefan Matzen da erwartet hatte. Natürlich ist der Kader auch ein anderer als in den letzten Jahren. Und deswegen ist eigentlich die Enttäuschung West Brem für mich noch ein kleines bisschen größer als Paris, weil deren Kader ist schon eine Wucht, muss man dazu sagen.
Ja, das ist natürlich kein Vergleich, aber insgesamt betrachtet ist schon erstaunlich, wie sehr die deutschen Mannschaften da wieder dominieren. Hätte ich in dieser Deutlichkeit nicht erwartet. In der European League wissen wir, dass das so ist. Da gab es jetzt das ewige Duell zwischen Kiel und Flensburg. Und ich muss zugeben, Björn, mich holt das auf internationaler Ebene nicht so sehr ab. Ich gucke dieses Spiel natürlich extrem gerne in der Bundesliga, aber international eigentlich erst in einem Finale. Kann man da nicht mal was tun irgendwie? Es gibt ja dann die sogenannte Country Protection, dass Mannschaften auf internationaler Ebene in der Gruppenphase nicht gegeneinander spielen können. Ja, es ist jetzt die zweite Gruppenphase, aber da würde ich mir wünschen, gut, es gibt ja jetzt diese Reform, dass man das ein bisschen anpasst, weil ich finde das irgendwie elendig langweilig. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Also ich sag mal, ein Spiel Kiel gegen Flensburg in einem Finale der European League in einer ausverkauften Barclays Arena in Hamburg wäre ein Gedicht. Ich gebe dir recht, in der Hauptrunde, dann spielt man eben wieder mal gegeneinander. Und man hat ja Spielzeiten gehabt, da hat man, ich glaube, 5 oder 6 Mal pro Saison gegeneinander gespielt. Das war dann auch wirklich ein bisschen viel. Es ist eben das Problem, in der ersten Gruppenphase gibt es diese Country Protection, in der zweiten Gruppenphase dann eben nicht mehr. Wir hatten auch im letzten Jahr, meine ich, waren es Flensburg und Gummersbach, die gegeneinander gespielt haben in der Hauptrunde. Und auch in der reformierten Gruppenphase, die dann kommen wird in der European League, wenn eben 12 Mannschaften aus der Champions League runterkommen, wirst du es nicht vermeiden können, dass plötzlich vielleicht mal 2 Franzosen oder 2 Deutsche in der Gruppe spielen. Es ist eben doof. Ich sag mal, das sagen die Spieler ja auch, wenn man Europapokal spielt, will man interessante Hallen, neue Länder und viele neue Clubs kennenlernen und nicht zum 3. und 4. Mal in der Saison gegen Flensburg spielen, wenn man ein Kieler ist. Die Spiele haben natürlich einen gewissen Reiz für die Fans, aber ich sehe es auch so, also mit Blick auf ein Finalturnier gehe ich mal davon aus, dass 1, 2 deutsche Mannschaften, vielleicht sogar auch 3, es bis Hamburg schaffen werden. Und dann hast du automatisch wieder ein Spiel wie letztes Jahr das Halbfinale Flensburg-Melsungen, erinnern wir uns dran. Ein super Spiel, was erst in der Verlängerung entschieden wurde, auf höchstem Niveau. Bei einem Finalturnier finde ich es okay. In der Gruppen- und Hauptrundenphase ist es eben das Übel, wenn du nachher nur 4 Gruppen hast und die Konstellation bei der Auslosung eben so war, dass in A und B jeweils eine deutsche Mannschaft ist, dann hast du eben diese Sache. Es ist ärgerlich, es ist nicht schön, aber im Endeffekt, ja, die Fans freuen sich ja auch drauf. Ich denke mal, in Flensburg ist die Halle eher ausverkauft, wenn der THW kommt, als wenn Bidasoa Irun kommt zum Beispiel. Und deswegen, also aus Fansicht und aus Vertriebssicht ist es okay. Aus sportlicher Sicht sehe ich da auch viel lieber internationale Duelle.
Ja, dann haben wir da die gleiche Meinung. Und Fakt ist natürlich auch, dass Flensburg jetzt gefordert ist nach diesem Ergebnis im Hinspiel. Es war eine Niederlage zu Hause mit 2 Toren Unterschied. Das heißt, möchte man auf jeden Fall den 1. Platz noch ergattern, ist ja theoretisch noch möglich, müsste man auf jeden Fall mal in Kiel das direkte Duell dann für sich entscheiden und mit 3 Toren gewinnen. Und ja, dann gibt es natürlich noch ein paar andere Optionen. Kann ja auch sein, dass Kiel irgendwie noch überraschenderweise woanders Punkte lässt. Gehe ich aber aktuell mal nicht von aus, weil sie sich dann doch in einer guten Verfassung befinden. Und wenn wir mal schauen auf die Melsunger Gruppe, die haben jetzt schon 4 Zähler Vorsprung auf alle Verfolger, Wada, Kristianstad und Benfica, also da sieht es extrem gut aus, dass sie die Zwischenrunde, also die Playoffs, dann nochmal überspringen. Und die Recken haben auch eine gute Ausgangsposition, denn sie spielen jetzt 2-mal gegen die Kadetten Schaffhausen. Das ist aktuell der direkte Verfolger, bedeutet, gewinnt man diese Spiele, sieht es auch extrem gut aus, Gruppensieger zu werden. Und dann, wie gesagt, geht es ja weiter in der Runde danach. Dann kommen wir jetzt zu den Frauen und schauen auf die
ein
Champions
Wort vielleicht
League.
Gerade ja, noch zu dieser Konstellation in der European League. Wenn natürlich Melsungen, die Recken und oben Kiel oder Flensburg Erster werden, heißt das auch, sie gehen sich mal schön bis zum Halbfinale aus dem Weg. Das heißt ja, die vier Gruppensieger gehen ja direkt ins Viertelfinale und die jeweiligen Plätze 2, 3 in den Gruppen A, B und C, D machen über Kreuz die anderen vier Viertelfinalteilnehmer aus. Heißt, wenn drei deutsche Mannschaften ihre Gruppen gewinnen, treffen sie auch frühestens im Halbfinale aufeinander. Und wenn man sieht, Kiel oder Flensburg, egal wer da Gruppenzweiter wird, sie spielen dann gegen eine Mannschaft aus Gruppe 2, Aarhus, Elverum, Porto oder Granollers, da glaube ich nicht, dass einer dieser Gegner es schafft, Kiel oder Flensburg zu schlagen. Nur damit nochmal der Blick nach vorne, dass es da wirklich sehr gut aussieht, dass auch vier deutsche Mannschaften ins Viertelfinale einziehen können.
Ja, es könnte ja auch passieren, dass dann vier deutsche Mannschaften ins Final Four einziehen. Das wäre natürlich dann auch eine absolute Sensation. Wobei, da bleibe ich dabei, ja, es sollte halt ein internationales Event sein. Aber gut, wenn natürlich die deutschen Mannschaften erfolgreich sind, freuen wir uns auch darüber. Und die deutschen Mannschaften, also die deutsche Mannschaft, die in der Champions League der Frauen mit dabei war, nämlich Borussia Dortmund, war auch erfolgreich. Es wurde zwar am Wochenende verloren und zwar in Győr auch relativ deutlich, spielt aber im Endeffekt jetzt keine Rolle mehr, weil die Mannschaft von Henk Gruner es geschafft hat, auf dem 6. Platz zu landen und sich damit für die Playoffs zu qualifizieren. Und es war ja dann hinten raus nochmal ein sehr, sehr enges Höschen, einfach aufgrund der Tatsache, weil eben man darauf angewiesen war, dass eine andere Mannschaft Schützenhilfe leistet, nämlich Storhamar, das habe ich hier in den vergangenen Wochen nochmal erwähnt. Nein, Bystrica, so ist es richtig. Also Storhamar hat sozusagen passive Schützenhilfe geleistet, weil sie ihr Spiel nicht gewonnen haben. Gegen Bystrica hätten sie das getan, wären sie dann in die Playoffs eingezogen. Ist eine tolle Sache für den deutschen Frauenhandball und ich finde auch, wenn man da jetzt gegen den FTC spielt und klarer Außenseiter ist, dass mehr Spiele gerade den Spielerinnen, die dieses Niveau noch nicht so oft gesehen haben, weiterhilft. Da kann man auch gar nicht irgendwie was Schlechtes dran sehen, selbst wenn man jetzt mit zwei klaren Niederlagen ausscheiden sollte. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist.
Also vielleicht erstmal zur Situation in Dortmund selber. Sie haben es meiner Meinung nach absolut verdient, in die Playoffs einzuziehen. Sie waren in Summe der Spiele besser als Storhamar. Ich hatte gedacht, sie wären vielleicht näher an DVSC Schäfler, also Debrecen auf gut Deutsch gesagt, aus Ungarn dran. Da waren nachher 4 Punkte Differenz zu dem 5. Aber ich denke, das ist gut für Dortmund, gut für den deutschen Frauenhandball, dass eine Mannschaft eben in die K.O.-Phase eingezogen ist. Und da ist es eben auch so, dass man sehen muss, der Abstand nach oben war natürlich groß. Man war in der Gruppe mit Győr, mit Metz, mit Espiak. Bystrica war extrem stark, fand ich jetzt wirklich sehr gut. Und Bystrica hat dann ja auch das letzte Spiel gegen Storhamar gewonnen, was Dortmund eben den Einzug geschafft hat. Der Blick voraus gegen FTC Budapest mit Emily Vogel, mit vielen anderen internationalen Topspielerinnen, da ist Dortmund der krasse Außenseiter. Aber ich sage es mal so, man geht dahin zum Lernen. Man kann vielleicht in einer vollen Halle zu Hause im Hinspiel eine kleine Überraschung schaffen mit einem engen Resultat, vielleicht sogar einen Punkt. Aber in der Endabrechnung wird FTC da die Mannschaft sein, die ins Viertelfinale weitergeht, ist meine Meinung. Wobei die ja auch nur sehr knapp überhaupt den direkten Viertelfinaleinzug verpasst haben. Also den Punkt gleich mit Bukarest, haben den direkten Vergleich mit GSM verloren, haben im letzten Spiel die Topmannschaft aus Odense mit Viola Leuchter geschlagen. Also FTC hat nach einem eher holprigen Start sich da wirklich gut präsentiert und hätte es eigentlich auch verdient gehabt, nachher ins Viertelfinale direkt einzuziehen. Aber hat dann eben unterwegs ein paar Punkte gelassen, die da im Wege standen. Und deswegen, ja, also FTC hätte direkt ins Viertelfinale kommen können. Dann wäre es eben GSM Bukarest gewesen, der Gegner für Dortmund. Eine ähnliche Hausnummer. Und deswegen ist das aus Dortmunder Sicht eigentlich egal.
Bukarest für mich die große positive Überraschung in dieser Saison in der Champions League. Bojana Popovic ist ja da mittlerweile die Trainerin, die ehemalige Weltklassespielerin aus Montenegro. Und das scheint da extrem gut zu funktionieren. Ich weiß gar nicht, wann die sich das letzte Mal oder ob sie überhaupt schon mal sich direkt für das Viertelfinale in diesem Modus qualifiziert haben. Und das ist ja lange Jahre das Ziel gewesen, endlich mal wieder ins Final Four einzuziehen. Wir haben noch andere Begegnungen in den Playoffs. Esbjerg ist der klare Favorit gegen Podravka. Die werden sich auf jeden Fall durchsetzen. Odense ist auch der klare Favorit gegen Debrecen. Da wäre es auch sehr überraschend, sollte die Mannschaft von Viola Leuchter da nicht den Sprung ins Viertelfinale schaffen. Das Einzige, was so, was ein bisschen offen ist, denke ich, ist Ikast gegen Bystrica, wobei ich da auch Bystrica favorisiert sehe. Und wenn wir dann schon mal vorausschauen auf das, was in den Viertelfinals wartet, ja, auch da haben wir größtenteils klare Favoriten. Nur das Duell dann Bukarest gegen Esbjerg sehe ich als relativ offen an. Bei allen anderen Aufeinandertreffen kann ich mir ehrlich gesagt keine wirkliche Überraschung vorstellen. Ja, vielleicht noch bei Metz gegen FTC. Wie betrachtest du das Ganze?
Also ich sehe so, wir haben gerade über Bukarest geredet, die stehen jetzt zum 11. Mal im Viertelfinale, sind aber seit 2018 nicht mehr beim Final Four dabei gewesen. Irgendwie dieses Viertelfinale und CSM werden keine Freunde. Aber wenn man jetzt sieht, sie haben 8 Spiele in Folge gewonnen, eben auch dank Bojana Popovic als neuer Trainerin. Deswegen sehe ich sie, weil sie auch das Rückspiel zu Hause haben gegen Esbjerg, in einer ganz leichten Favoritenrolle. Es wäre natürlich ganz bitter für Katharina Filter, mit einer Mannschaft wie Esbjerg nicht nach Budapest zu fahren. Aber ich sag mal, Bukarest ist für mich, naja, so 53-47%iger Favorit. Dass Metz etwas gegen FTC liegen lässt, glaube ich einfach nicht, weil Metz spielt eine bombenstarke Saison. Also ich sag's mal so, die beiden Mannschaften, die aus der Dortmunder Gruppe ins Viertelfinale eingezogen sind mit Győr und Metz, die sehe ich auf jeden Fall in Budapest. Und dann bei den beiden anderen, Brest gegen Bukarest, hat Brest die besseren Chancen, weil sie eben auf den möglicherweise einfachsten Gegner mit Ikast oder mit Bystrica treffen. Und deswegen sind wir genau an dem Punkt, wie du gesagt hast, Esbjerg-CSM ist das Spiel, wo möglicherweise der Viertelfinalfluch wieder zuschlägt für Bukarest.
Bevor ich das jetzt übrigens vergesse, ein Name ist ja vorhin schon gefallen, der von Henk Gruner, dem aktuellen Trainer von Borussia Dortmund. Er wird den Verein im Sommer verlassen und durch Kai Rothenpieler ersetzt, der 6 Jahre lang keine Mannschaft trainiert hat, der noch nie im Frauenbereich gearbeitet hat, der ja als Spieler und auch als Trainer diesen Mittwoch-Wochenende-Rhythmus überhaupt nicht kennt. Das ist schon eine Nummer.
Hat mich auch überrascht, der Name. Also es ist aber was, vielleicht mal, das war ja auch die Sache mit Markus Gaugig seinerzeit in Bietigheim, er hatte auch keine Erfahrung im Frauenbereich und hat dann in Bietigheim in der Nationalmannschaft einen Top-Job hingelegt. Vielleicht muss man einfach irgendwie aus dem Konglomerat der Frauentrainer mal raus, aber dieser Name hat mich absolut überrascht. Also mir war auch nicht mehr bewusst, dass er 6 Jahre keinen Trainerjob mehr hatte. Ich hatte den irgendwo, immer noch irgendwo tief im Westen verortet. Ja, ich bin gespannt. Also der Verein wird sich etwas dabei gedacht haben und dann sehen wir mal, wie Kai Rothenpieler diese Aufgabe dann übernimmt. Gerade dann eben auch zu sehen, man weiß jetzt noch nicht, spielt Dortmund nächste Saison Champions League oder nicht. Und wenn es Champions League ist, dann hat er natürlich auch ein sehr straffes Programm, wie du sagst, mit 2 Spielen pro Woche. Und da muss man eben in der Vorbereitung quasi schon die Mannschaft so weit haben, dass man eben während der Saison kaum noch irgendwelche Adaptionen in der Taktik machen kann, weil man ist ja eigentlich nur noch unterwegs und spielt. Und ja, ich bin gespannt. Lass uns überraschen.
Ich sag da jetzt mal weiter nichts zu. Auf jeden Fall möchte ich mit dir aber noch über die European League bei den Frauen sprechen. 3 deutsche Mannschaften sind in der Gruppenphase an den Start gegangen. Dass der VfL Oldenburg da keine großen Aktien hatte, war eigentlich zu erwarten. Trotzdem hatten sie bis zum letzten Spieltag die Chance, noch ins Viertelfinale einzuziehen. Dass der Thüringer HC als Titelverteidiger natürlich die Ambition hatte, damit dabei zu sein, das war klar. Und sie haben es auch geschafft, auch wenn es eine enge Nummer war und sie bis zum letzten Spieltag zittern mussten, ob es reichen wird. Sie sind aber tatsächlich dann auch Gruppensieger geworden. Aber die HSG Blomberg-Lippe, dass die rausgeflogen sind, finde ich dann doch enttäuschend. Ich habe auch ein Spiel der Blombergerinnen kommentiert gegen Estergom und muss sagen, da wäre in dieser Gruppe definitiv mehr drin gewesen. Das ist eine Enttäuschung.
Ja, man muss ja schon so sehen. Mit der HSG Wensheim-Auerbach, die haben natürlich unglücklicherweise das schwerste aller Lose in der Quali schon bekommen. Da waren es von 4 plötzlich nur noch 3, nachdem die Flames eben gegen Rapid Bukarest ausgeschieden sind, die jetzt als Gruppensieger auch ins Viertelfinale einzogen. Wenn man sich die HSG Blomberg-Lippe-Gruppe da anschaut, Mol Estergom war für mich ein ziemlich unbeschriebenes Blatt, wobei Mannschaften aus der ungarischen Frauenliga natürlich immer gut einzuschätzen sind. Aber Nyköping-Falster, die waren der nächste Gegner vom Thüringer HC. Die waren zwar mal bei einem Final Four, waren dann aber auch schon mal komplett abgetaucht. Und nachdem, was Blomberg in der vergangenen Saison auf die Platte gebracht hatte, Vizemeisterschaft, Pokalfinale, Finalturnier in der European League, hatte ich eigentlich damit gerechnet, dass sie auch in diesem Jahr zumindest ins Viertelfinale kommen. Und sie haben eben, naja, einen ganz schwachen Start hingelegt. Und das Thema Viertelfinale war dann, meine ich, nach dem 4. Spieltag auch schon gegessen gewesen. Und das ist eine Enttäuschung. Bei Oldenburg war es ja so, diese Gruppe spielte dann ein bisschen verrückt zwischendurch. Hätten sie gegen Tertnes Bergen gewonnen und hätte Bukarest nicht die Füße hochgelegt im letzten Spiel gegen Zagreb, dann wäre Oldenburg jetzt im Viertelfinale und nicht Gruppenvierter geworden. Aber ich glaube, Zagreb war da schon stärker als der VfL und Rapid Bukarest ist für mich einer der Favoriten auf den Titel. Und wenn wir über den THC reden, die hatten natürlich auch eine Hammergruppe mit dem Verein aus Mojon Maggiovari aus Ungarn, Bayer Mara aus Rumänien und dem ehemaligen Champions-League-Sieger Larvik aus Norwegen. Das war auf jeden Fall die stärkste Gruppe. Und sie haben es am Ende als Gruppensieger geschafft, weil sie eben den direkten Vergleich gegen die Ungarn aus diesem unaussprechlichen Ort da gewonnen haben. Und jetzt spielen sie gegen Nyköping-Falster, die Mannschaft, die gegen Blomberg gewonnen hatte oder Blomberg hinter sich gelassen hatte. Und das ist der THC für mich absoluter Favorit. Und das heißt, die deutsche Frauen-Bundesliga hat gute bis sehr gute Chancen, eben beim Finalturnier, wo es auch immer sein mag, der European League der Frauen auch wieder vertreten zu sein.
Ja, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Es wurde ja in Wien eine neue Halle gebaut. Da findet jetzt aber zeitnah an das Final Four oder das ursprünglich geplante Final Four eine relativ bekannte Veranstaltung statt, nämlich der Eurovision Song Contest. Deswegen ist das irgendwie auch schwierig. In Graz, das hat sich leider, muss man so deutlich sagen, nicht wirklich bewährt. Aber das liegt nicht an der Halle. Die ist nämlich ganz fantastisch. Das liegt einfach daran, dass Graz auch extrem schwer zu erreichen ist. Es wird auf jeden Fall ein ungarischer Vertreter mit dabei sein. In unserem kurzen Vorgespräch habe ich dir gesagt, ja, vielleicht nach Tatabánya legen. Dann hat zwar die Mannschaft einen Heimvorteil, weil sie im eigenen Land spielt, aber nicht an der eigenen Spielstätte. Also das wäre vielleicht dann auch durchaus eine Möglichkeit. Tatabánya auch nicht so weit weg von Wien, von der EHF-Zentrale. Das heißt, für einige Mitarbeiter wäre das dann auch eine relativ kurze Anreise. Und übrigens, was diesen einen Verein aus Ungarn angeht, ich hatte immer großen Respekt vor Simona Margetic, einer Kollegin von der EHF, weil sie bei den Auslosungen immer Mojon Maggiovari so einwandfrei ausgesprochen hat. Je länger man diesen Verein aber kennt, desto einfacher wird es. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Und dann bleibt mir eigentlich keine weitere Frage mehr übrig. Hast du noch irgendetwas zu sagen, Björn?
Ja, also wenn wir uns diesen Wettbewerb anschauen mit den Viertelfinals, Rapid Bukarest gegen Viborg ist natürlich eigentlich schon so was wie ein vorweggenommenes Halbfinale. Und ich sag mal, ich habe jetzt keine großen Ambitionen irgendwie für Rapid Bukarest, aber es würde mich total freuen für eine Spielerin, die da hingegangen ist, wo jeder eigentlich nur den Kopf geschüttelt hat, wie sie da hingehen konnte. Aber sie ist in der dritten Saison jetzt schon da. Estevana Pohlmann, der würde ich natürlich freuen, dass sie so im Spätherbst ihrer Karriere in der Nationalmannschaft, ist sie ja schon verabschiedet worden, sich nochmal für so ein Finalturnier qualifizieren würde.
Ja, dann schließe ich mich einfach an und sage, das wäre eine nette Nummer. Abgesehen davon ist das ja dann fantechnisch nochmal sehr intensiv. Vielleicht ist ja auch Zagreb mit dabei, wobei die aus meiner Sicht gegen Dijon der klare Außenseiter sind. Und bei dem ungarischen Duell kannst du, glaube ich, würfeln. Aber toll wäre es auf jeden Fall, wenn eine deutsche Mannschaft sich wieder fürs Final Four qualifiziert. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause und danach spreche ich mit dem Kollegen Volkmar Schäfer über all das, was bei der HSG Wetzlar los ist. Bis sofort. So, liebe Leute, es geht weiter in unserer Sendung ganz munter und wir beschäftigen uns jetzt zum Abschluss dieser Folge mit der HSG Wetzlar, ein Verein, der ja mittlerweile in der ersten Liga einfach mit dazugehört. Das ist so. Wenn man über die erste Liga spricht, spricht man in jedem Jahr auch über die HSG Wetzlar. Aber dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Es hat sich so ein bisschen angedeutet. Und zwar, ja, sagen wir mal, es war ein schleichender Prozess, seitdem Kai Wandschneider nicht mehr die HSG Wetzlar trainiert. Und nun hat sich ein bisschen was verändert. Es gab einige Trainerwechsel, auch einige, die man diskutieren kann. Es wurden Entscheidungen getroffen, die vielleicht auch nicht immer richtig waren. Und jetzt steht die HSG am Tabellenende. Und dann gab es am vergangenen Freitag ein Heimspiel gegen den SC DHFK Leipzig und dann waren sie natürlich in Wetzlar alle sehr positiv gestimmt und haben gedacht, okay, das wird eine Art Befreiungsschlag. Wir gewinnen das Ding und dann ziehen wir am SC DHFK Leipzig vorbei und dann sieht es wieder einigermaßen gut aus und dann passt das schon irgendwie und dann starten wir durch. Jetzt hat man nur unentschieden gespielt und die Frage ist, was hat das verändert? Hat das etwas gebremst in der Euphorie, also in den positiven Gedanken? Und wenn wir auf die nackte Bilanz schauen in den letzten 5 Spielen, dieses eine Unentschieden, davor 3 Niederlagen, ein Sieg, das ist nach wie vor mau. Wie es genau aussieht, weiß der Kollege Volkmar Schäfer von der VRM Wetzlar. Hallo Volkmar.
Hallo, grüß dich, Sascha, mein Lieber.
Habe ich das in meiner kurzen Zusammenfassung alles richtig dargelegt?
Du hast sehr, sehr vieles richtig dargelegt oder eigentlich fast alles. Bist eingestiegen mit dem Wort munter. Ich glaube, mit munter kann man das hier alles nicht mehr bezeichnen. Die Husky hat das zwar versucht, dann auch am Freitag so ein bisschen umzudrehen, aber dann kommt ein Unentschieden raus gegen den SCD AFK Leipzig. Man hätte 2 Punkte gebraucht. Es ist nicht Fisch, nicht Fleisch, auch für Leipzig natürlich nicht. Mal jetzt gleich bei den aktuellen Sachen zu bleiben. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch, was jetzt den Klassenerhalt angeht. Klar, die HSG Wetzlar gehört zur Bundesliga, ich glaube 28. Jahr. Ich glaube neben Lemgo der einzige Verein, der das so lange jetzt geschafft hat über diese Strecke. Und der schleichende Prozess schleicht sich weiter fort, ja.
Ja, wir hätten da, glaube ich, noch den THW Kiel im Angebot, der auch schon relativ lange in der ersten Liga spielt. Ja, aber wenn wir mal schauen auf die Vereine, die nicht ganz solche Voraussetzungen haben, dann kann man schon sagen, ja, Wetzlar und Lemgo, das ist vielleicht schon ähnlich, aber das ist natürlich dann so ein Problem, wenn man in der Regel eigentlich über viele Jahre alles richtig gemacht hat und viel funktioniert hat und dann macht man mal einen kleinen Fehler und dann funktioniert es nicht mehr. Aber lass uns zunächst mal bei diesem Spiel bleiben. Meine Erwartungshaltung war tatsächlich, dass Leipzig das Ding gewinnt. Und alleine das sagt meines Erachtens schon eine Menge aus. Wie war denn deine Erwartungshaltung?
Meine Erwartungshaltung war vor dem Spiel, wenn man jetzt einfach mal nur auf die nackte Form heißt es, nicht auf die aktuelle Form guckt, dass ich auch gedacht habe, oh, Leipzig hat da schon ein leichtes Plus. Aber dann kommt Faktor Halle. Buderus Arena ist immer ein Faktor, auch wenn das die Bilanz nicht wirklich sagt. Auch die Zahlen sagen ja nicht wirklich, das ist und bleibt eine Festung der HSG Wetzlar. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, da ist jetzt wirklich was am Machen. Das Spiel in Hannover war jetzt auch nicht wirklich so schlecht, auch wenn die HSG da dann verloren hat, auch relativ klar verloren hat am Ende. Aber die Leistung hat gestimmt und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die robben das und drehen das Spiel dann nicht nur um, sondern die gewinnen das auch und dann ist ein Spiel gewonnen. Dann ist Dominik Mappes auch wieder dabei gewesen. Es wurde gemunkelt, der spielt nicht. Wir intern haben irgendwie vermutet, der spielt und haben immer gedacht, ja, da werden nur irgendwelche Leuchtkerzen Richtung Frank Carstens in Leipzig gezündet. Der hat sich ja auch gewusst, wenn der Dominik Mappes irgendwie spielen kann, dann spielt er auch. Und auf dem Feld selbst hatte ich so den Eindruck, auch während des Spiels dann, eigentlich ist der SCD AFK Leipzig immer vorne und die gewinnen das tatsächlich. Aber irgendwie hat die HSG dann doch wieder zumindest so halbwegs gedreht, wobei man dann am Ende an den Reaktionen natürlich gesehen hat, zufrieden war da keiner auf dem Feld.
Jetzt hast du explizit Dominik Mappes angesprochen, ein Spieler, der Herz und Seele dieser Mannschaft ist. Und er macht schon einen enormen Unterschied. Aber in diesem Spiel, die nackten Zahlen sagen das nicht aus. 33% Wurfquote, 3 von 9. Das braucht man nicht. Man braucht einfach von ihm definitiv mehr. Sind Sie zu abhängig von ihm?
Das weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Sie sehr abhängig sind von ihm. Vor der Saison wurde natürlich Philipp Österop verpflichtet, wo man immer gesagt hat, das ist der Backup, der kann das auch. Der spielt natürlich ein bisschen anders, hat einen anderen Stil. Vielleicht hilft das auch der HSG. Vielleicht hilft das zum Beispiel Stefan Schaber auf Rückraum rechts. Vielleicht hilft das auch einem Philipp Auhanso auf links. Vielleicht ist immer eine Spekulation gewesen. Philipp Bisterop hat es jetzt noch nicht so wirklich auf die Platte gebracht. In den ersten 22 Spielen sind es ja jetzt schon. Justin Müller ist behalten worden. Das ist ja der dritte Mann auf Rückraum Mitte. Ja. Aber es hängt schon viel an Dominik Mappes. Und man hat jetzt auch wieder gesehen, auch in diesem Spiel am Freitag, diese Passgeschwindigkeit, die fehlt interessanterweise, wenn er nicht da ist im Angriff. Und auch die Spieleröffnung, sprich, erste, zweite Welle. Es läuft alles über Dominik Mappes. Natürlich ist das dann auch fehleranfällig. Und natürlich kann man auch sagen, er hat nur 3 von 9 ins Tor geworfen. Dafür ist er eigentlich nicht wirklich da. Nur dann fällt ein Philipp Auhanso auf Rückraum links aus, weil er die rote Karte kriegt. Diskutabel aus meiner Sicht. Auf Rückraum rechts geht es auch nicht wirklich mit Stefan Schaber vorwärts. Er hat es dann mal phasenweise gezeigt. Niklas Theiss ist gerade wieder zurück aus einer Verletzung. Also im Rückraum ist er essentiell wichtig und auch als, keine Ahnung, als Energizer irgendwie auf dem Feld, auch wenn er ja eigentlich ein ruhiger Vertreter ist, der Dominik Mappes, und sehr, sehr viel Druck auch auf seinen Schultern lastet, weil er auch von hier ist. Er ist Hüttenberger, wird dann noch mehr beäugt in Wetzlar, wissen wir alle. Oder die, die sich mit dem Handball ein bisschen auskennen, auch in Mittelhessen, die wissen natürlich, es ist so eine besondere Beziehung zwischen Hüttenberg und Wetzlar, schon immer gewesen. Aber der Kerl ist wirklich wichtig, außer er ist nicht fit. Und das war in dieser Saison fast nie. Und ich denke mal, er ist natürlich aus so einer Bauchmuskelzerrung oder Bauchverletzung gekommen. Ob das jetzt am Freitag wirklich gut war, dass er dann so lange gespielt hat, vielleicht hat er das auch so ein bisschen gemerkt. Aber wie gesagt, die Verantwortung liegt ganz klar auch auf seinen Schultern und die muss er auch tragen, weil das ist einfach so. Der ist der Dreh- und Angelpunkt bei der HSG Wetzlar.
Ich kann mich sehr gut erinnern an das erste Saisonspiel. Das war ein Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt und das habe ich für dein kommentiert und deswegen habe ich das noch genau vor Augen. da hat er sich dann verletzt in diesem Spiel. Und dann hat man schon gemerkt, ja, was passiert, wenn er nicht mit dabei ist, wenn er nicht helfen kann. Jetzt sage ich etwas, was sehr hart ist, weil ich Dominik Mappes im persönlichen Umgang auch immer unfassbar sympathisch finde. Ja, man kann sich mit dem auch nach einem Spiel oder auch vor einem Spiel tatsächlich sehr, sehr gut unterhalten. Aber die HSG Wetzlar, weil ich ja gerade gefragt habe, sind sie zu abhängig von ihm? Die haben sich entschieden, auf ihn zu setzen, und er ist immer schon ein Spieler gewesen, der vielleicht nicht jedes Spiel in einer Saison hat machen können. War dieses Risiko, ich will nicht sagen alles um ihn herum aufzubauen, einfach zu groß?
Ich glaube, da sprichst du Wahrheit, ja. Also so wie es jetzt momentan aussieht, ne? Klar, wenn die HSG jetzt 16 Punkte hätte, wir reden hier über Hätte-Hätte-Fahrradkette, dann würde man da vielleicht gar nicht drüber diskutieren. Aber du hast vollkommen recht. Wenn ein Mappes da ist, weiß man natürlich auch, es kann sein, dass er vielleicht nicht 34 Spiele in der Saison 60 Minuten spielt, um es mal provokant auszudrücken. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert. Nochmal, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man so einen Leader auch hat auf dem Feld. Wir haben es jetzt am Freitag gesehen, das ist natürlich kein wirklich gutes Beispiel, aber da ist ein Bombards auf dem Feld, der macht das halt, der macht dann diese speziellen Dinge. Und Dominik Mappes ist nun mal auch einer, der bringt dann eine ganz andere Note in so einen Angriff rein. Und hinten kann man sagen, was man will, aber jetzt wirklich verteidigen muss oder ob er zur Bank rausrennt und dann wieder in den nächsten Angriff einsteigt, ist ja dahingestellt. Aber ich glaube, das Risiko war groß, aber es war kalkulierbar. Nur dieses Risiko ist jetzt aktuell bei den ersten 22 Spielen tatsächlich zu groß gewesen. Weil dann ist ein Philipp Wisterop, der diese Abläufe natürlich schon auch kennt und natürlich auch ein schlauer und intelligenter Spieler ist und auch ein intelligenter Mensch, und der kann das natürlich auf seine Weise auch. Aber ein Dominik Mappes bringt eine ganz andere Note in dieses Spiel der HSG Wetzlar. Und klar, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen verrannt, weil dann müsste es ja eigentlich wieder heißen, ja, dann ist das Risiko ja doch zu groß gewesen, wenn er jetzt halt von 22 Spielen gefühlt 16 gefehlt hat oder nicht spielen konnte. Also ich glaube, ich hoffe mal für die HSG Wetzlar, also wenn es eine Chance gibt, das am Ende noch rumzureißen, dann nur mit einem fitten Dominik Mappes und natürlich aber auch mit dem Gespür des Trainers zu sagen, okay, der Junge hat jetzt 40 Minuten auf der Platte gestanden, ich muss den auch mal rausnehmen. Ja, Rune Sigrigsson hat es probiert, ihn auch mal rauszunehmen, und ich fand, auch am Freitag, wenn er nicht auf der Platte war, war die HSG Wetzlar im Angriff nicht so gefährlich, wie wenn er da ist. Egal, was für eine Wurfquote er hatte.
Ich sage jetzt nochmal etwas, was sehr hart ist. Ist dieser Trainerwechseleffekt, den man sich ja immer erhofft, wenn man den Trainer austauscht, in Wetzlar schon wieder längst verpufft?
Boah, eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Rune Sigrigsson bringt natürlich eine ganz andere Note rein oder eine ganz andere Taktik, Strategie in dieses Spiel als Momir Ilic. Momir Ilic hat es auf seine Weise probiert, sehr viel emotionaler, sehr viel, ja, auf seine Linie, auch wie er selbst als Spieler war, das irgendwie so rein zu projizieren oder reinzubringen in dieses System, das er auch so im Kopf hat, was er so vom Handball als Philosophie versteht. Rune Sigrigsson ist ein ganz anderer Mensch schon und ein ganz anderer Trainer. Das Problem war jetzt wieder, auch jetzt wieder, situationsbedingt, dann stellt er eine 5-1-Abwehr auf mit Philipp Auhanso auf der Spitze und keine Ahnung, viele Minuten später kriegt er eine rote Karte und dann ist dieses Kartenhaus wieder zusammengefallen. Dann kann er vielleicht mit Ahmed Nafea da einen noch vorne hinstellen, aber das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn Auhanso da steht. Die haben, glaube ich, gleich zwei Ballgewinne, oder zumindest waren die Leipziger nicht mehr ganz so im Spiel und auch Bombards nicht. Ja, und dann ist diese Situation verpufft. Ich glaube nicht, dass der Trainereffekt verpufft ist. Zumal wir ja wahrscheinlich gleich auch noch auf diverse Verpflichtungen im Spielerkader kommen. Weil da gibt es ja auch noch ein paar Veränderungen, da gab es ein paar Veränderungen. Aber ich glaube, der ist noch nicht verpufft, noch nicht. Dazu kommen natürlich Spiele, die müssen dann irgendwann gewonnen werden, das ist ja klar. Und nochmal, es geht natürlich beim Ergebnissport Handball auch ums Ergebnis. Die hat Rune Sigrigsson natürlich noch nicht wirklich geliefert, sprich ein Spiel gegen Eisenach gewonnen, ein Punkt jetzt gegen Leipzig, der Rest mit Niederlagen. Tja, da bin ich auch wieder so hin und her gerissen. Merkst es ja selbst in meinen Ausführungen. Ich glaube, der ist noch nicht verpufft. Noch nicht.
Lass uns über eine Personalie mal sprechen. Andreas Palicka mit 11 Paraden. Da kann man sagen, das war absolut ordentlich. Es war jetzt nicht herausragend gut. Es war aber auch nicht so, wie es in den Wochen davor war. Da müssen wir auch ehrlich sein, weil die Torhüterleistungen der HSG in dieser Saison waren alles andere als stabil. Anadin Soljakovic ist der Nachfolger gewesen von Till Klimke als Nummer 1 bei der HSG Wetzlar und wird ja dann im Sommer zum SC DHFK Leipzig wechseln. Da wundert man sich auch ein bisschen, ja. Aber gut, das ist ja seine Entscheidung und auch die der Leipziger müssen sie auch selber wissen. Aber im Endeffekt ist es ja so, Volkmar, ein Torhüter, wissen wir, kann den Unterschied ausmachen. Und sie haben ja jetzt Geld investiert, um nochmal alles zu tun, um in der Liga zu bleiben. Aber mein Gefühl ist irgendwie, dass die Ausstrahlung, die dieser Verein hat in den letzten anderthalb, zwei, vielleicht sogar drei Jahren, irgendwie problematisch ist. Dass da nicht mehr so, ja, so eine Freude auch zu spüren ist bei der HSG Wetzlar. Nochmal, ich komme zurück auf das, was ich zu Beginn unseres Gespräches gesagt habe. Die gehören dazu zur ersten Liga. Die sind ein fester Bestandteil. Und die spielen jetzt nicht seit zwei, drei Jahren in der ersten Liga, sondern fast drei Jahrzehnte. Das ist keine Selbstverständlichkeit an so einem Standort auch. Also wir sind nicht unterwegs in einer Großstadt mit viel Industrie, mit viel Mittelstand, wo das Geld nur so reingepumpt werden kann, sondern man kann sich wenige Fehler erlauben. War es ein Fehler, nicht zu Saisonbeginn einen Torhüter von Format zu verpflichten, auch wenn es natürlich eine Menge Geld gekostet hätte?
Tja, jetzt hast du einen natürlich vergessen. Sie haben nämlich eigentlich einen mit Format geholt, der eigentlich auch die Füße stillgehalten hätte, wenn Anadin Soljakovic nämlich nicht liefert, nämlich Bad Ravensbergen. Den vergessen so viele Menschen immer dabei. Bad Ravensbergen wäre einer gewesen, der hätte, glaube ich, genau in diese Bresche springen können von Till Klimke. Vielleicht nicht ganz. Till Klimke, Identifikationsfigur für diese ganze Region, der kommt von hier und so weiter, geht dann weg. Aber Bad Ravensbergen wäre einer gewesen. Und dieses wäre ist natürlich jetzt wieder... Auch wieder wäre. Der hat sich am Kreuzband verletzt, ist raus. Mich wundert es eigentlich, dass da nie irgendwie mal gesagt wurde, wann kommt der eigentlich wieder? Klar, das kann natürlich sein, dass der erst im Mai oder vielleicht gar nicht mehr in der Saison, hieß es dann immer, gar nicht mehr spielen kann. Da war ich dann immer am Fragen, kommt da mal ein Stand? Und dann ist Anadin Soljakovic irgendwann nicht mehr ganz so gut, wie er sein sollte. Und sie haben Karim Andabi geholt, den Ägypter. Der hat bis heute gegen Eisenach mal ein Spiel zugemacht in den letzten 10 Minuten. Ansonsten, ja, sehr, sehr... Ja, schwankende, eher schlechtere Leistungen gebracht, ohne mich jetzt da als Torhüter, der ich nie war im Handball, was Anmaßendes zu sagen. Aber dann Andreas Palika auf dem Markt zu haben und ihn zu holen, war, glaube ich, richtig jetzt. Aber nochmal, ich habe dir gerade ja gesagt, Bad Ravensbergen, der wird immer so gern vergessen. Aber wir waren jetzt auch bei Palika. Ich glaube, es jetzt, wenn dann jetzt, ihn zu holen, war richtig. Dass er natürlich alleine keine Spiele gewinnen kann, ist auch klar. Ja. Dass da Fehler gemacht wurden, auch in der Personalpolitik, auch vor der letzten Saison, wo es immer hieß, naja, jetzt haben sie Till Klimke verloren, jetzt holen sie halt einen holländischen Nationaltorhüter, der soll die Nummer 2 oder 1b sein. Also wir machen da jetzt nicht große Abstufungen und auch im Feld nochmal ein paar Stellschrauben und Leute auch gehen lassen, Leute geholt. Ich glaube insgesamt, dass die HSG Wetzlar die Qualität hat, eigentlich auf dem Feld Punkte zu holen. Und auch die Zuschauer, die sind ja fernab jeglicher Diskussion gnadenlos gut. Ja, die stehen hinter der Truppe. Auch die Region steht eigentlich hinter der Truppe. Wenn man Björn Seib, den Geschäftsführer, hört, der dann immer wieder sagt, klar, wir müssen aufs Geld gucken und so weiter und so fort. Aber die HSG Wetzlar ist hier nun mal wirklich die Nummer 1, weit und breit. Da kann keine Basketballer aus Gießen mithalten, keine Bad Nauheimer Eishockeyspieler, kein Fußball, den gibt's hier nun mal wirklich nicht in den höheren Ligen. Die HSG Wetzlar ist die Nummer 1 hier und die Region weiß auch, was an der HSG Wetzlar hat und macht das auch und versucht alles möglich zu machen, dass sie in der Bundesliga bleiben. Und nochmal, die Qualität ist da, sie rufen es einfach nicht ab. Warum? Auch immer. Man fragt ja auch immer die Spieler nach den Spielen, Mensch, warum heute nicht? Ne, ob zu Hause oder auswärts. Und es kommt meistens erstmal Achselzucken, wir wissen es selbst nicht so genau. Da muss irgendeine Sperre im Kopf sein. Das hat nicht mal was mit... Ja, wir gehören zur Bundesliga und lassen das so laufen und wir schaffen schon, holen schon unsere Punkte, so wie früher dieses, irgendwann, wenn die HSG Wetzlar punkten muss, dann punktet sie auch und dann bleibt sie auch irgendwie in der Bundesliga. Das ist natürlich dieses Jahr nicht so, weil wir natürlich auch in der Liga merken, da gibt es andere Mannschaften, die schieben dann auch weg. Es gibt keinen, in Anführungszeichen, normalen Aufsteiger mehr, die dann gleich wieder mit unten drin stehen. Es gibt einen SCD HFK Leipzig, der da eigentlich auch nicht stehen dürfte. Also es wird immer enger. Glaube ich, es wird ja viel diskutiert, wir haben auch mit Björn Seib diskutiert, wir haben zusammengesessen, haben drüber geredet, warum ist das jetzt so? Ich habe dann meine Meinung gesagt und habe gesagt, weil das einfach nicht mehr so leicht ist, in der Bundesliga zu spielen. In den letzten 28 Jahren, es war am Anfang nicht so leicht für die HSG Dudenhofen Münchholzhausen, dann wurde es ein bisschen stabiler, aber es war auch immer, sagen wir mal, ausgenommen der Zeit von Kai Wandschneider, wobei der auch mindestens 5-mal gegen den Abstieg gespielt hat, ohne ihm jetzt da... Wenn er das jetzt hört, wird er sagen, nein, das war höchstens 3-mal, weil er das weiß. Aber 5-mal voll gegen den Abstieg gespielt haben. Und dann waren sie natürlich zwischendurch mal 7. oder auch 6. und 10. und 9. Ja, weil er da eine ganz andere, ja, vielleicht ein ganz anderer Menschenfänger ist, vielleicht ein blödes Wort, aber der hat das halt hingekriegt mit den Leuten da auch. Und auch dieses Bundesliga-Geschäft zu spüren und auch dieses HSG-Gefühl zu transportieren auf die Spieler. Ja, und jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet, aber ich glaube grundsätzlich, um bei Papalka wieder zu bleiben, richtig jetzt, aber vergesst mir bitte den Pater Ravensberg nicht. Der hätte es vielleicht auch schon rocken können früher.
Wie viel Einfluss kann denn jetzt noch jemand wie Michael Allendorf nehmen? Das ist ja auch eine interessante Personalie, kommt von der MT Melsung. Da hat man sich in Anführungsstrichen darauf geeinigt, dass seine Zeit dort zu Ende geht, nach vielen, vielen Jahren als aktiver Spieler und dann zuletzt auch als sportlicher Leiter. Das, muss ich sagen, hat mich schon arg erstaunt auch und das war ja dann relativ geräuschlos. Ich habe mir diese Folge mit Arne Wohlfahrt, der ja auch hier schon oft mit dabei gewesen ist in der Vergangenheit, sozusagen ja dein Vorgänger als HSG-Experte bei Kreisab, diese Folge, ich glaube Minute 61 heißt das neue Format der HSG Wetzlar, noch nicht angesehen, da war er zu Gast, aber kann der noch jetzt irgendwie groß Einfluss nehmen, weil er kann ja keine Verpflichtungen mehr tätigen.
Ich glaube, er kann keinen großen Einfluss mehr nehmen. Das ist eine perspektivische Geschichte, weil nicht nur die Stimmen von außen, sondern Jasmin Kamzic, der aktuelle sportliche Leiter war, zumindest über ganz viele Jahre jetzt auch, nachdem er dann als Torwarttrainer bei Kaya auch schon lange bei der HSG war und dann sportlicher Leiter wurde. Also den merkst du einfach an. Und wenn der dann sagt, er nimmt im Sommer eine Auszeit, dann bitte nimm da doch diese Auszeit, Jaschko, weil dem ging es richtig auch an die Nieren, sagen wir mal, oder ans Körperliche auch. Weil das ist schon ein Stressjob jetzt gewesen in den letzten Jahren. Zumal er ja dann auch nochmal als Interimstrainer dann eingesprungen ist, hat die HSG vor 2 Jahren auch vor dem Abstieg gerettet und war immer der Feuerwehrmann, wenn es um irgendwas ging und sitzt ja jetzt auch wieder auf der Bank. Ich glaube, das ist eine perspektivische Geschichte mit Michael Allendorf. Der steht jetzt da, kommt von der MT Melsung, hat in 1,5 Wochen oder in 2 Wochen hat er dann gleich auch noch so ein spezielles Duell mit der MT Melsung. Da wird er auch nicht viel Einfluss vorher nehmen können und pushen und wie auch immer. Aber ich glaube, das ist eine perspektivische Geschichte. Da könnte es auch noch ein paar andere Rotationen geben. Das wäre aber alles Spekulation, wenn ich das jetzt raushalte, wenn Sachen, wie wird die Geschäftsführung dann ab Sommer aufgestellt, so insgesamt. Ja, also ich glaube, es ist eine perspektivische Geschichte mit Michael Allendorf und basta.
Also ich sehe das im Endeffekt genauso wie du, weil er meiner Meinung nach jetzt nicht mehr so viel machen kann. Ich meine, er kann Gespräche führen mit den Spielern, er kann versuchen zu helfen, ihnen Selbstvertrauen zu geben. Das ist in der Regel aber auch eine Aufgabe des Trainers primär. Trotzdem ist es natürlich schon interessant, dass sie ihn geholt haben. Er war ja auch als Spieler kurz in Wetzlar, bevor er nach Melsung gegangen ist, wenn ich das auch richtig im Kopf habe.
Ja.
Aber ja, wenn ich mal auf den Spielplan schaue, und das ist ja nun mal das, was zählt, dann denke ich mir, das sieht jetzt erstmal nicht gut aus, weil man spielt in Flensburg und machen wir uns nichts vor, da wird man nichts holen. Man spielt dann zu Hause gegen die MT Melsung und da ist die sportliche Diskrepanz zwischen beiden Mannschaften natürlich schon enorm. Da geht man definitiv nicht als Favorit ins Spiel. Und dann Mitte März ist, will ich nicht sagen, schon do or die bei GWD Minden. Aber wenn man das Spiel verlieren sollte, dann sieht es wirklich mies aus.
Dann sieht es wirklich mies aus. Wir rechnen jetzt mal. Vor dem Spiel gegen Leipzig stellt man auch so eine Rechnung auf für sich selbst so und denkt, naja gut, jetzt hat die HSG 7 Punkte. Aus den letzten 13 Spielen müssen sie mindestens noch 6 gewinnen oder 12 Punkte holen. Ja, 6 gewinnen ist relativ, aber 12 Punkte holen, damit man dann auf 19 kommt. Jetzt haben sie einen geholt gegen Leipzig. Das heißt, es fehlen eigentlich noch 5,5 Siege. Und dann habe ich auch mal auf den Spielplan geguckt. Also da muss unabhängig von den Heimspielen, die man dann gewinnen muss, Stuttgart, wenn das dann schon ein Muss ist, Erlangen ist eigentlich dann auch ein Muss. Und der Bergische HC kommt auch Anfang April noch in die Buderus Arena. Also das sind 3. Dann muss man eigentlich in Minden gewinnen, wie du sagst, du oder die, sind es 4. So, und dann fehlen ja noch 1,5 Spiele. Da muss man dann noch überraschen. Dann spielen sie noch in Köppingen und in Hamburg. Und ja, und jetzt habe ich fast alle aufgezählt. Sie spielen noch zu Hause gegen Kiel und ganz zum Abschluss gegen den SC Magdeburg. Da kann man sich natürlich auch nicht drauf verlassen, dass jetzt, wenn der SC Magdeburg am vorletzten Spieltag die deutsche Meisterschaft klar macht, dann werden die nicht nach Wetzlar fahren und sagen, so, weiße Fahne und macht ihr mal. Also ich glaube, 19 Punkte würden reichen. Jetzt haben sie 8. Flensburg glaube ich nicht, dass sie was reißen. Und dann geht's los. Dann kommt das Spiel gegen Melsungen. Und das wäre für mich eine der Optionen, zu sagen, man überrascht. Aber wenn das Spiel dann auch rum ist, dann sind es nur noch 10 Spiele. Und die Spiele laufen einfach weg. Und wenn wir bei Spiele oder weg sind, habe ich vorhin ganz vergessen noch zu sagen, HSG Wetzlar hat immer gesagt, wir müssen auch auf jeden Spieler bauen. Der hat dann Nikola Grauwatz noch abgegeben. Das war immer vorhin bei den Rochaden noch so ein bisschen, habe ich zumindest so ein bisschen vergessen. Ich hätte ihn behalten. Der hat in Hannover für mich kein schlechtes Spiel gemacht, auch wenn er natürlich unzufrieden ist, weil er nicht mehr im Innenblock die Nummer 1 ist oder die Nummer 2. Erstmal gar nicht mehr spielt in der Abwehr, aber für mich hat er gut gespielt. Und die HSG Wetzlar braucht jeden Spieler. Braucht wirklich jeden Spieler. Sie haben Leute geholt auf rechts außen, junge Leute. oder auf Linksaußen auch jetzt junge Leute geholt, die bringen da ein bisschen Feuer rein, aber sie brauchen auch Erfahrung. Erfahrung, ob jetzt in Ungarn oder wo auch immer Grauer zum Beispiel gespielt hat, du brauchst diese Erfahrung auch im Abstiegskampf. Irgendwann brauchst du sie.
Ich wage jetzt mal eine Prognose zum Abschluss unseres Gespräches, und zwar nicht, was die HSG Wetzlar in dieser Saison noch sportlich auf die Platte bringen wird, sondern eine Prognose in Bezug auf deine letzte Antwort. Ich werde nämlich jetzt fragen, schafft die HSG Wetzlar den Klassenerhalt oder nicht? Und ich glaube, du wirst in deiner Hoffnung, dass es reicht, sagen, sie schaffen es und es wird ganz, ganz eng, aber irgendwie kriegen sie es hin. Und ich halte dagegen und sage, sie werden absteigen. Sie werden tatsächlich absteigen, denn ich glaube, die Verpflichtung von Dejan Bombardsch für den SC DHFK Leipzig rettet denen den Arsch. Ich glaube, der macht den Unterschied aus, der kriegt das hin, was Dominik Mappes nämlich nicht hinkriegt für die HSG Wetzlar, und deswegen wird es nicht reichen. Und das tut mir dann natürlich sehr leid, weil die HSG nochmal ein fester Bestandteil dieser Liga ist. Aber sie hat natürlich auch Pech dann mit Verletzungen wie Ravensbergen oder wie halt auch Dominik Mappes. Aber sie haben natürlich auch bewusst diese Spieler verpflichtet, in dem Wissen, Ravensbergen war ja schon mal verletzt, mit der gleichen Verletzung Kreuzbandriss, und Mappes ist immer schon regelmäßig ausgefallen, dass das auch schief gehen kann. So. Jetzt hat man den Salat, man steht da am Ende der Tabelle, und jetzt kommt meine Frage an dich. Schaffen die den Klassenerhalt? Ja oder nein?
So, meine Erfahrung sagt, sie schaffen es. Meine Erfahrung mit der HSG Wetzlar sagt in den letzten 25 Jahren für mich, 28 spielen sie in der Bundesliga, sie schaffen es. Mein Gefühl sagt, sie schaffen es tatsächlich nicht. Weil man muss ja im Grunde zwei Mannschaften hinter sich lassen. Ich glaube, der SC DHFK Leipzig zieht vorbei. Das heißt, für mich gibt es dann die Kandidaten Minden, BAC und vielleicht noch irgendeiner, der es jetzt noch nicht so wirklich weiß, oder am Ende Stuttgart dann doch noch da irgendwie reingerät in diesen Strudel. Der Rest ist, glaube ich, zu stark oder zu weit weg dann auch irgendwann. Also ich glaube, dass die HSG sich an Minden und dem BAC orientieren muss, nur der BAC und Minden, die gewinnen auch noch Spiele, die punkten auch noch. Deswegen Hoffnung oder meine Erfahrung sagt, sie schaffen es, weil sie in diesen Spielen oder auch in den Spielen, wo sie es eigentlich nicht schaffen sollten, wie Melsungen zum Beispiel oder wie in Hamburg am vorletzten Spiel da, oder habe ich alles aufgezählt schon, könnte ja auch oder sein, da die Punkte holen, aber mein Gefühl sagt auch, dieses Jahr schaffen sie es nicht, ob sie jetzt 17er werden oder 18, da ist ja egal, sie müssen tatsächlich den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Ich hoffe es nicht, weil man hängt ja dann doch so ein bisschen, auch wenn man unparteiisch ist, an so einem Verein und an den Leuten da, an allen sozusagen, an den Spielern, an den Trainern, an den Verantwortlichen, und hofft natürlich, dass so eine schöne Arena dann halt auch mal nicht Zweitliga-Handball sieht, weil die Arena gehört auf jeden Fall in die Bundesliga mit ihrem ganzen Drumherum und auch mit den Fans. Aber vielleicht ist so ein Zweitliga-Jahr, wenn es dann nur eins vielleicht ist, vielleicht dann auch mal hilfreich oder heilsam, um zu sagen, so, jetzt drehen wir vielleicht alles auf links und schauen von vorne und halten noch ein paar Qualitätsspieler oder versuchen, um Dominik Mappes was rum aufzubauen, nochmal wieder in Anführungszeichen neu, und vielleicht mit Runar Sigtriksson, mit seinem für ihn unnachahmlichen Art und Weise, wie man coacht und wie man mit Menschen spricht. Vielleicht schafft man das mit so einer, ja, inneren Ruhe auch dann nach dieser ganzen Hektik und diesem ganzen Stress und diesem ganzen Druck, der dann ist, vielleicht mal den Druck vom Kessel zu nehmen und zu sagen, so, und dann nehmen wir das Jahr mit zweite Liga und dann sind wir wieder da, so aller, nicht vielleicht aller BAC, sondern irgendwie dann auch zurückkommen und dann wieder 28 Jahre Bundesliga. Dann reden wir in 2 Jahren oder in 5 Jahren wieder drüber, wir zwei.
Ja, in 28 reden wir nicht mehr drüber, das kann ich dir versprechen.
Nee.
Aber trotzdem Natürlich, Volkmar, herzlichen Dank für deine Zeit und schön, dass du mit dabei gewesen bist, auch wenn es, was die HSG Wetzlar angeht, aktuell nicht sonderlich positiv ist. Ich würde mich freuen, wenn sie drin bleiben, das ist gar keine Frage, aber manchmal reißt so eine Serie einfach auch. Manchmal ist das eben so und man kann dann nicht so viel tun, weil viele Kleinigkeiten nicht zusammenpassen. Wenn ihr denkt, es passen aber viele Kleinigkeiten zusammen bei diesem Format, ich finde das super, ich möchte das unterstützen, dann schaut gerne vorbei auf patreon.com/kreisab. Und nochmal da, es gab wieder ein paar Spenden. Ich freue mich sehr darüber. Nochmal vielen, vielen Dank. Und dann möchte ich auch noch darauf verweisen, dass ihr bei PayPal vorbeischauen könnt. Da findet ihr den Link in den Shownotes zur jeweiligen Sendung. Oder ihr schaut vorbei auf kreisab.de, wenn ihr auch Gastvorschläge habt, auch das immer wieder gerne, info@kreisab.de. Ihr könnt mir auch schreiben über Instagram als private Nachricht, auch das lese ich immer sehr, sehr gerne. Und apropos Social Media, folgt diesem Format dort unter Facebook, Twitter, YouTube und Instagram und bleibt uns gewogen, auch in der kommenden Woche. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.